Wir wollen heute etwas weiter im Matthäusevangelium gehen. Und bevor ich auf den Text bzw. die Texte zu sprechen komme, die wir heute etwas eingehender anschauen wollen, möchte ich etwas über den Kontext sagen, damit wir immer den Zusammenhang bekommen von dem, was vorher und hinterher steht, in dem die Texte eingebettet sind, die wir näher anschauen. So haben wir in Kapitel 10, Matthäus Kapitel 10, den Hinweis auf die Aussendung der Jünger. Im selben Kapitel ist dann der Hinweis auf die Verfolgung der Christen und den Beistand Gottes, ab Vers 16. Ab Vers 24 geht es um die Kosten der Jüngerschaft und ab Kapitel 11, Vers 1, darum, dass Jesus die Aufgabe Johannes des Täufers vorstellt. Die Wehrufe über Chorazin und Bethsaida finden wir Kapitel 11, Verse 20 und folgende. In Kapitel 12 redet Jesus über seine Stellung zum Sabbat. Und ab Vers 14 im selben Kapitel sehen wir Heilungen, die Jesus vollzieht. Direkt im Anschluss daran sind die Pharisäer, die leugnen, dass diese gute Tat Gottes von Gott kommt, sondern Jesus vorwerfen, dass das durch den Beelzebub, durch den Teufel verursacht sein soll. Und Jesus weist darauf hin, dass es eine Sünde gibt, die Verlästerung des Geistes, die so nicht vergeben wird. Vers 33 sehen wir den Hinweis auf den guten Baum, der gute Früchte bringt, und den schlechten Baum, der schlechte Früchte bringt. Kapitel 12, Vers 38, den Hinweis auf den Tod Jesu, das Zeichen des Jona. Ab Vers 46, die neue Verwandtschaft für diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen. In Kapitel 13 haben wir die Himmelreichsgleichnisse. Das beginnt mit dem Gleichnis vom Sämann, mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Acker, auf dem Acker, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom verborgenen Schatz, von der kostbaren Perle und vom Netz im Meer. Daran schließt sich Jesu letzter Besuch in Nazareth an, Kapitel 13, Vers 53. Kapitel 14 haben wir dann den Bericht über den Tod Johannes des Täufers und ab Vers 15 die Speisung der 5000. Danach bemerken wir oder wird uns berichtet davon, dass Jesus auf dem Wasser wandelt, dort wo die Jünger in Not sind und ihnen entgegenkommt. Kapitel 15, die Gebote gegen die Tradition, also die Auseinandersetzung Tradition und Gebote, das Geld an den Tempel zu geben, statt es den Eltern zu geben, wobei die versorgt werden sollen, dass das Reden den Menschen innerlich verunreinigt, ab Vers 10, Kapitel 15, ab Vers 21, die kananitische Frau, die zu Jesus kommt und Heilung von ihm haben möchte, Kapitel 15, Vers 32, die Speisung der 4000. Dann haben wir Kapitel 16, die Blindenführer, die Pharisäer, die das Volk in die Irre führen, weil sie selbst keine Orientierung haben, oder die ab Vers 6 mit dem Sauerteig verglichen werden, der alles durchsäuert und so schließlich die gesamte Gesellschaft, die ganze Gemeinde kaputt macht. In Vers 13 im Kapitel 16 haben wir dann das Bekenntnis des Petrus, wo Jesus ja fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und Petrus schließlich darauf antwortet, du bist der Sohn Gottes. Vers 17 haben wir dann die Vollmacht des Petrus, wo eine besondere Beauftragung des Petrus durch Jesus stattfindet. Vers 21 eine weitere Ankündigung des Todes Jesu. Und Vers 24 noch einmal ein Hinweis auf die Kosten der Jüngerschaft. Kapitel 17 haben wir dann die Verklärungsgeschichte Jesu. Jesus ist mit einigen der Jünger auf dem Berg. Schließlich erscheinen ihnen da verschiedene alttestamentliche Propheten und die Jünger wollen am liebsten dort oben bleiben. Im Anschluss daran heilt Jesus den mondsüchtigen Besessenen und ab Vers 22 gibt es wiederum einen Hinweis auf den Tod Jesu. Vers 24 ist schließlich das Wunder des Groschen im Fisch, also Jesus braucht Geld, sie angeln einen Fisch und da kommt schließlich ein Geldstück heraus. Kapitel 18, der Glaube der Kinder als Vorbild für die Erwachsenen. Ab Vers 7 das verlorene Schaf und Jesus, der gute Hirte. Ab Vers 15 die Zucht in der Gemeinde, also Gemeindezucht, bis zum Ausschluss. Kapitel 18, Vers 21, die Frage der Vergebung. Im Kapitel 19 haben wir dann Fragen der Ehescheidung, ab Vers 13 der Kindersegnung, Vers 16 des reichen Jünglings, Vers 27 der Lohn der Jüngerschaft und im Kapitel 20 eben das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Ich habe jetzt keinen Überblick gegeben über gleich mehrere Kapitel. Das hängt damit zusammen, dass sich die Texte, die wir jetzt anschauen wollen, eben mittendrin in diesen Überlegungen finden und dass wir dann wenigstens einmal gehört haben, einmal darüber nachgedacht haben, was kommt da vorher und nachher, in welchem Zusammenhang befindet sich das Ganze. Wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, was Jesus darüber sagt, wie wir sprechen sollen oder wo er uns davor warnt, falsch zu sprechen, unsere Worte oder, wie die Bibel es häufig sagt, unsere Zunge nicht falsch zu gebrauchen. Und das ist ja, wenn wir der Bibel glauben dürfen, eine der herausforderndsten Sachen überhaupt. Also möglicherweise können wir uns noch beherrschen, dass wir nicht uns gegenseitig schlagen oder bestehlen oder sonst irgendetwas machen. Ich hoffe, dass ihr das nicht tut, im Speisesaal dem einen oder anderen ein Bein zu stellen, nur weil ihr ihm böse seid oder weil er in der Nacht vielleicht zu laut gewesen war im Nachbarzimmer. Aber mit der Zunge ist das ja schon etwas anderes. Der ein oder andere hat sie mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir können dadurch Gutes tun, aber eben auch sehr Schlechtes tun. Und es ist schwierig, ein einmal ausgesprochenes Wort hinterher wieder zurückzunehmen. So möchte ich zu Beginn einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Jakobusbrief, sozusagen nur als Einleitung, weil das wahrscheinlich die Stelle ist, wo wir im Neuen Testament am intensivsten auf die Gefahren und die Zwiespältigkeit unserer Zunge, unserer Sprache, unserer Rede hingewiesen werden. Ihr wisst wahrscheinlich, es handelt sich um das dritte Kapitel im Jakobusbrief. Da möchte ich einige Verse nur lesen, ohne viel darüber zu sagen. Aber das sollten wir im Hinterkopf behalten über die Problematik, die Jesus dann an den Stellen bespricht, aus dem Matthäusevangelium, die ich gleich nennen werde. Kapitel 3 im Jakobusbrief. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Also hier ein Vergleich eben zu der Zunge, zu der Sprache, dass wenn wir das beherrschen, auch den ganzen Leib beherrschen können. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt von einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tiere und Vögel und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluch. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lasst auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven, ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Und direkt danach, damit wir nicht zu frustriert sind, wird dann der Hinweis gegeben, ja, wenn wir merken, dass wir das nicht schaffen können, sollen wir Gott um Weisheit bitten, der uns hilft, richtig mit unserer Zunge umzugehen. Soweit nur zur Einleitung, also sozusagen zum Hintergrund, zur Gefahr, die uns deutlich vor Augen geführt sind, was wir mit unserer Sprache Falsches tun können. Wir wollen nun einige Stellen uns anschauen und beginnen dabei in Matthäus 10. Matthäus 10, Verse 16 bis 20. Matthäus 10, Verse 16 bis 20. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Denn darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Soweit, bis dahin. Ich möchte einmal diesen kurzen Abschnitt überschreiben mit: Rede mehr, denn Jesus Christus führt dich. Oder wir könnten hier sagen, der Heilige Geist führt dich, wenn wir es wörtlich nehmen. Hier werden wir nämlich aufgefordert, gerade nicht zu schweigen in solch einem Augenblick, wenn Rechenschaft von uns gefordert wird über den Glauben, der in uns wohnt, wie wir auch im ersten Petrusbrief aufgefordert werden, jeden, der Rechenschaft von uns fordert, eben diese auch zu geben. Das bedeutet, da wo Menschen von uns etwas über den Glauben hören wollen, indem sie es aussprechen, sei es hier vor Gericht, wo wir nun in einer dramatischen Situation sind, eben entweder vor dem öffentlichen Gericht oder bei den Synagogen handelt es sich ja um das Haus Gottes von den Juden, in denen sie Gottesdienste feierten, in denen durchaus aber auch religiöse Gerichte abgehalten worden sind. Da werden wir aufgefordert, nicht den Mund zu halten. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir nicht einfach das sagen, was uns gerade in den Sinn kommt, sondern dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und dem Heiligen Geist so in uns Raum geben, dass auch das herauskommt, was Gott durch uns sagen will. Und da kann es tatsächlich sein, dass der ein oder andere von uns schon erfahren hat, dass wenn wir bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen, dass Gott das auch tut. Und dass das Frucht bewirkt, dass das ankommt bei den Menschen, dass die verstehen plötzlich, was wir sagen wollen. Manches Mal kann es ja so sein, dass wir uns scheuen, darauf zu achten. Möglicherweise, weil wir zu viel Angst haben. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt vor einem Gericht und da kommt jemand und sagt, bist du Christ oder nicht? Wir überlegen uns vielleicht innerlich gerade noch, ob wir treu zu Jesus stehen sollen oder sagen, naja, Petrus hat auch verleugnet, also können wir vielleicht auch verleugnen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, gar nicht so dramatisch, dass uns jemand mit dem Tod bedroht, sondern dass wir einfach einen Nachbarn haben, einen Arbeitskollegen, einen Schulkollegen oder sonst irgendjemanden, mit dem wir zusammen sind und der fragt uns nach dem Glauben. Und uns ist es peinlich, wie können wir denn darüber sprechen? Oder wir wissen eigentlich, Gott drängt uns dazu, wir sollten etwas sagen, aber wir tun es nicht. Vielleicht könnte es sein aus Menschenangst. Vielleicht, weil ich ja meine, gar nicht so begabt zu sein mit meiner Sprache. Vielleicht, weil es ja so viel schöner ist, sich mit Freunden zu treffen, statt mit denjenigen, die den Glauben in Frage stellen. Da können wir uns alle auf die Schulter schlagen und können uns daran freuen, dass wir ja doch alle derselben Auffassung sind. Manchmal ist es auch einfach so, dass wir uns zu gestresst fühlen, den Kopf voll von anderen Dingen haben und nicht mehr darauf achten, obwohl wir es eigentlich wissen oder zumindest zu wissen meinen, dass Menschen ohne Jesus Christus für ewig verloren gehen. Vielleicht eben auch so, wie Mose gesagt hat, ich kann nicht sprechen. Und bei Mose wurde ihm der Aaron an die Seite gestellt, wobei Mose hinterher sehr wohl sprechen konnte, sondern mehr oder weniger sich nur aus der Affäre ziehen wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich habe selbst möglicherweise noch Zweifel im Glauben. Ich denke einfach nicht daran. Oder möglicherweise lebe ich auch nicht als Christ. Und dann ist es mir peinlich, über etwas zu sprechen, wo die Menschen offensichtlich merken, dass mein Leben das durchstreicht. Aber das genügt ja nicht. Da sagt Jesus hier an der Stelle nicht, ich verstehe das schon und dann ja in so einer schlimmen Unterdrückung schweige lieber oder naja, es kommt nicht so drauf an, wenn du da auch mal etwas Falsches sagst, sondern hier wird uns die direkte Hilfe Gottes zugesprochen. Er ist es eigentlich, der hier aktiv wird. Er ist es zum Ersten, der uns in solche Situationen hineinführt. Das ist ja kein Zufall, das ist kein Unglücksfall, dass wir nun über unseren Glauben sprechen und reden sollen. Dass Menschen da sind, die uns in Frage stellen, möglicherweise sogar bedrängen. Das ist eine Situation, in die Gott uns hineingebracht hat. Er bereitet auch die Menschen vor, mit denen wir sprechen werden, innerlich und äußerlich, auf die Situation, auf das Gespräch, in das wir hineinkommen. Und letztendlich macht er uns auch bereit dafür, das zu tun. Er gibt mir das Wissen über sein Wort und seinen Willen, indem ich vorher in der Bibel lese. Denn in vielen Fällen ist es so, dass der Heilige Geist uns eben an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Und wo lesen wir, was Jesus uns gesagt hat? Nun, wir lesen das in der Bibel. Das bedeutet, vorbereiten auf solche Gespräche können wir uns, indem wir uns innerlich auseinandersetzen und einstellen auf das Wort Gottes. Dass wir darüber hinaus auch der Führung des Heiligen Geistes vertrauen, in dem Gespräch das sagen zu können, was Gott möchte, dass gesagt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erlebt habt oder erfahren habt. Mir ging es in verschiedenen Situationen immer wieder so, wo ich gemerkt habe, dass Gott das geleitet hat. An einen Fall, da war es so, ich habe an der Haustür mit einem Mann gesprochen und der hatte mir dann gesagt, naja, so er glaube gar nicht daran, dass es überhaupt etwas gäbe, was man nicht sehen kann. Er glaubt nur daran, was man sieht. Und nun hätte es viele Möglichkeiten gegeben, darauf zu antworten. Es wäre nicht das Problem, irgendein Beispiel zu finden, wo man relativ schnell zeigen kann, dass das natürlich nicht stimmt. Aber manchmal ist ja auch die Wahl des Beispiels wichtig und für die Person mitentscheidend. Und so hatte ich in diesem Moment den Eindruck, dass ich das Beispiel von den Radiowellen erwähne. Einfach sagen, naja, wie ist das mit den Radiowellen? Die können Sie auch nicht sehen und sind die dann auch nicht da? Und dann hat er gesagt, natürlich sind die ja da und klar. Aber da ist es ja so, die kann ich auch feststellen, nicht am Radio, indem ich das einstelle und so. Und das war ja genau die Antwort, die ich auch haben wollte, weil danach konnte ich ihm dann natürlich sagen, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, das Sprechen Gottes festzustellen in unserem Leben und wir in der Bibel auch Hinweise darauf finden. Jedenfalls dieses Beispiel hat sich hinterher als genau das Passende für diese Person herausgestellt, denn dieser Mann war Radio- und Fernmeldetechniker gewesen und das war natürlich direkt aus seiner Lebenswelt. Ein anderes Gespräch habe ich gehabt und nun zuerst einmal war es vollkommen ablehnend. Da war ein junger Mann, so als hast du dich aus dem Fenster im ersten Stock herausgelehnt und hat dann gesagt, also ich habe gar keine Zeit und überhaupt, also jetzt ich muss lernen und bald Abitur. Und dann habe ich nur ein paar Fragen gestellt und es stellte sich heraus bei den Fragen eben nach dem, was er nun lernt und welche Fragen er da hat und mit welchen Fragen er sich beim Lernen gerade beschäftigt. Und plötzlich kam heraus, dass sich darüber ein Gespräch entwickelte von etwa 1,5 Stunden, wo ich allerdings die ganze Zeit hier mir den Kopf verrenken musste und nur gehofft habe, dass er vielleicht endlich einsieht, dass es besser sei, nach unten zu kommen. Aber obwohl er keinerlei Zeit hatte, hat er sich an 1,5 Stunden Zeit genommen, sich das ganze Evangelium anzuhören. Aber eben auch hier, wo ich gemerkt habe, Gott hat mir dort die richtigen Fragen in den Sinn gegeben, diesen jungen Mann zu stellen, sodass er darauf eingestiegen ist, Interesse gehabt hat. Und so ist es in vielen Stellen, wir müssen uns führen lassen durch den Heiligen Geist. Allerdings benutzt der Heilige Geist häufig auch Dinge, die wir vorher in der Bibel gelesen und gehört haben und erinnert uns im rechten Moment daran. Und da in diesem Vertrauen sollten wir auch in solche Situationen hineingehen. Wir sollten uns prägen lassen von den Gedanken Gottes, Mut und Bereitschaft zum Gespräch haben, möglicherweise schon vorher dafür beten, für ein Gespräch, in das wir hineinkommen. Auch dann eine Situation erkennen, in der Gott uns gebrauchen und führen will. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann können wir auch in der Gewissheit ein Gespräch beginnen, ohne nun erst vollkommen selbst perfekt sein zu müssen. Auch wenn du nicht auf jede Frage eine Antwort hast, das musst du gar nicht. Erst einmal sind sowieso die Menschen, die auf alles eine Antwort haben, also das ist immer ein bisschen skeptisch, nicht? Also so wenn du mit jemandem sprichst auf der Straße und denkst, entweder er ist ein Fanatiker oder was weiß ich, oder ein Genie, nicht? Und da es nicht viele Genies gibt, dann also wahrscheinlich eher ein Fanatiker. Das ist nicht, wir können gar nicht auf alles eine Antwort geben und dann können wir das auch ehrlich eingestehen dabei. Müssen wir auch gar nicht, sondern Gott will das ja beantworten. Aber wir können hier auch darauf vertrauen, dass wir vieles beantworten können, wenn wir uns da Gott anvertrauen. Wir brauchen uns nicht in die Defensive drängen zu lassen, sondern können auch Gott besser eine Chance da geben, wo wir uns auf den anderen einstellen. Dass wir uns nicht um den Glauben entschuldigen müssen, naja, also ich bin ja Christ oder dann bin ich schon froh, dass ich gesagt habe, was hast du am letzten Sonntag gemacht? Der andere erzählt mir, wo er überall gewesen war und dann sage ich, naja, also ich bin am Sonntag in der Kirche, nicht? Und dann bin ich schon froh, habe ja ein Zeugnis gegeben, aber dadurch kommt der andere natürlich nicht zum Glauben. Nicht? Wenn ich ihm sage, dass ich in die Kirche gehe, weil die Kirche meistens das abschreckend empfindet und nicht hingeht, nein, das muss schon etwas mehr sein. Da müssen wir auch Mut haben, einmal frei und offen über den Glauben zu sprechen. Und das kann eine Hilfe sein. Mich hat da sehr beeindruckt, ich fand es sehr schön auch, als wir vor einigen Jahren in die USA fahren konnten, da waren wir beispielsweise, haben wir eine junge Frau kennengelernt, so mitten auf der Straße, war noch eine gefährliche Sache. Wir waren im Süden von Kalifornien, in San Diego und waren halt deutsche Verhältnisse gewohnt, haben unser Auto da abgestellt, haben gesagt, jetzt gehen wir mal zu Fuß in die Innenstadt. Und die Leute an der Rezeption haben uns schon gesagt, also nein, da sollte man besser im Auto fahren. Dann sind wir da durchgegangen, haben gesagt, komisch, so seltsame Häuser, wo die Leute hier wohnen. Nicht? Und dann haben wir so laute Singen aus einem Haus, ziemlich verfallenem Haus gehört. Dann sind wir reingegangen und das tatsächlich war eine kleine Gemeinde, die sich dort versammelt hatte, haben wir mit ihrem Abendgottesdienst, ihre Bibelstunde da gefeiert und haben da eine junge Frau kennengelernt. Und die hatte nachher uns gesagt, dass sie uns erstmal für Obdachlose hielt. Und zwar einfach deshalb, weil in dieser Gegend normalerweise am Abend nur Obdachlose oder Kriminelle auf der Straße sind. Die anderen fahren im Auto. Es war also mehr so ein Slumviertel und wir waren froh, dann nicht überfallen worden zu sein. Was haben wir mit dieser Frau am nächsten Morgen abgemacht? Und dann ging sie dort mit uns am Strand entlang und hatte dann frei ein Gedicht, mitten zwischen den Menschen, da waren hunderte von Menschen, frei ein Gedicht uns vorgetragen, wie sie zum Glauben gekommen ist und was ihr Jesus Christus bedeutet. Und da habe ich gesagt, wow, so etwas in Deutschland wäre kaum vorstellbar. Oder könnt ihr euch vorstellen, so in Norderney, alle liegen da und dann laut das alles hören, sagt ihr ein Gedicht und singt irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt, nicht in der großen Gruppe, alleine, nicht? Also da muss ich sagen, das ist etwas von dieser Freimütigkeit. Ich will mich von Gott gebrauchen lassen, auch wenn es möglicherweise mir peinlich erscheint, einfach frei darüber zu reden. Ein anderes Mal, wir mussten günstig übernachten, waren wir in so einer Studentenunterkunft. Und dann war am Morgen, kam dort plötzlich eine Frau mitten darauf, kannte uns gar nicht, sprach uns an, wollt ihr nicht heute Abend in den Gottesdienst mit hineinkommen? Und hat dann auch noch andere angesprochen. Wir sind dann hingegangen, das war eine Indianergemeinde, also wo nur Indianer sich getroffen haben. Auch das war eine schöne Sache, einfach frei vom Glauben zu sprechen, wenn Gott uns dazu auffordert. Ich glaube, das ist etwas, wo wir sicherlich lernen können. Deshalb lasst uns hier mitnehmen, rede mehr, denn Jesus Christus führt dich. In diesen Situationen rede mehr. Natürlich bleiben wir nicht dabei stehen, sondern der nächste Abschnitt, den überschreibe ich dann gleich, rede weniger, denn du bist von jedes Wort verantwortlich. Ja, also denn das steckt auch damit drin, was uns Jesus über unsere Sprache, über unsere Reden weiter sagen will. Das finden wir nämlich in Matthäus 12, Verse 33 bis 37. Da hat Jesus auch noch etwas über das Sprechen zu sagen. Matthäus 12, Verse 33 bis 37. Rede weniger, denn du bist für jedes Wort verantwortlich, was du sagst. Ich lese zuerst einmal den ersten Vers. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an dem Baum erkennt man, an der Frucht erkennt man den Baum. Also hier wird uns vor Augen geführt, es gibt ein Entweder-Oder. Es ist nicht so, dass es um einzelne Handlungen geht. Hier wird nicht gesagt, naja, also es gibt dann vielleicht überwiegend gute Früchte oder überwiegend schlechte Früchte, sondern es wird pauschal gesagt, daran, wie wir reden, denn das kommt ja später, dass es hier ums Reden geht, nicht um irgendetwas, nicht um gute Werke oder so, sondern um die Sprache, um das, was wir sagen, geht es hier. Wenn wir das berücksichtigen, dann geht es um das Generelle, wie wir sprechen. Es geht nicht um eine einzelne Tat, wo wir immer wieder neu entscheiden müssen, sondern es ist die Frage der Wurzel, sozusagen, woraus wächst denn das Ganze, was wir sprechen? Ist da eine gute Wurzel oder ist da eine böse Wurzel? Das können wir an der Frucht erkennen und wir brauchen nicht an den Früchten herumdoktern. Wenn wir merken, aus uns kommt immer Schlechtes heraus, lauter schlechte Früchte, dann müssen wir unsere Wurzel überprüfen. Erstmal überprüfen, bin ich überhaupt wiedergeboren durch Jesus Christus? Habe ich da den Heiligen Geist, der mich führt und bewahrt vor mancher Sünde? Wie ist es, wie sehr bin ich Jesus Christus ausgeliefert? Lebe ich mein geistliches Leben so lala, so an der Oberfläche? So alle 14 Tage schlage ich meine Bibel einmal auf und dann eben nach den Losungen, nicht? Und da steht dann irgendetwas oder vielleicht nach dem Zufallsprinzip, ihr kennt das ja auch so, nicht? Dann irgendwie aufschlagen und also er ging hin und erhängte sich. Oh. Nicht? Und derjenige, der es dann macht, der will das natürlich nicht ganz so gern und schlägt dann etwas weiter auf und wieder an zufällige Stelle, gehe hin und tue derselben. Oh, tja, was machst du dann? Nicht? Zwei Verse, die beide in der Bibel stehen, aber so sollte man mit der Bibel nicht umgehen. Wir sollen uns tief davon prägen lassen. Und dann, das ist eben die Frage der Wurzel, woraus das alles kommt, was hervorsprudelt aus meinem Mund und was in meinen Gedanken sich bewegt. Ist das eher böse, ist das eher feindlich, ist das eher kritisch allem gegenüber oder ist das eben eher positiv, auferbauend, sanftmütig und so weiter. Und deshalb wird uns hier darauf hingewiesen, die Früchte sind nur ein Zeichen davon. Aber wenn wir die Früchte jetzt abschneiden und stattdessen da schöne Früchte dran binden an den Baum, nicht, dann hilft das nichts. Da werden immer wieder die alten Früchte rauskommen. Da können wir noch so viel Kosmetik betreiben. Das funktioniert nicht. Also wir werden hier nicht aufgefordert zum Psychotraining, uns irgendetwas einzubilden, NLP oder sowas, neurolinguistisches Programmieren. Ich bilde mir das halt möglichst lange ein und dann klappt das auch schon. Es gibt ja auch solche Suggestionskassetten, nicht? Also wenn du irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hast, also meinetwegen du sagst, ja, ich fühle mich nicht so schön und so, dann musst du dir welche kaufen, so ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund, dann ist immer leise, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Und wenn du das den ganzen Tag gehört hast, dann kannst du nichts anderes mehr denken als, ich bin schön, ich bin schön. Und, ja. Aber das geht hier in der Bibel nicht. Denn hier geht es nicht darum, die Früchte zu verändern, sondern hier geht es darum, die Wurzel zu verändern, den Baum, der muss verändert werden. Und dann verändern sich auch die Früchte. Eben nicht, dass ich die Realität versuche durchzustreichen, sondern die Realität erst einmal wahrnehme. Und dann finden wir jetzt Vers 34. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Nun, gerade vorher haben wir die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und davor haben wir eine Heilung Jesu. Und da sehen wir jetzt die Pharisäer, die sagen, nein, das ist vom Teufel, was Jesus dort macht. Und dann sagt Jesus, ja, also was wundert ihr euch eigentlich? Es ist doch eigentlich ganz natürlich. Euer Herz ist schlecht und deshalb könnt ihr auch nur solche schlechten Sachen sagen, wie ihr gerade gesagt habt. Das ist ja der Zusammenhang, der direkte. Die werden wahrscheinlich vor Wut übergeschäumt sein dabei, denn die haben ja gemeint, endlich haben sie Jesus festgenagelt und ihm gesagt, dass seine Wunder nicht von Gott sind. Und dann sagt er so ganz einfach nicht, also er ärgert sich auch gar nicht darüber. Er sagt euch, schaut an, was ihr sagt und darüber sieht man ganz deutlich, was in eurem Herzen drin ist. Und das bedeutet natürlich, jetzt wo sie ihm den Teufel vorwerfen, naja, das ist das, was in ihrem Herzen drin ist. Und da merken wir, das ist natürlich in erster Linie, wendet sich an die Pharisäer, ist darüber hinaus aber auch eine Herausforderung für uns alle als Christen. Wes des Herz voll ist, geht der Mund über. Hier merken wir wiederum die Reihenfolge. Wir müssen erstmal sehen, dass unser Herz gefüllt ist von Jesus Christus, nicht? Von der Freude an Jesus. Und dann werden wir merken, es ist auch gar kein großes Problem mehr, dann fröhlich nach außen zu sprechen. Aber wenn wir immer uns nur um unsere eigenen Sorgen drehen, nur um uns selbst drehen, nur um die Probleme und die Schlechtigkeit der Menschen und wie böse alle zu mir sind und so und mit Selbstmitleid dann zu tun haben in erster Linie, ja, dann ist es klar, dann werden wir auch darüber in erster Linie sprechen. Es kommt also darauf an, dass wir unser Herz beginnen neu zu füllen. Neu zu füllen in der Sicht für den anderen Menschen auch. Dass wir nicht in der anderen Menschen zuerst unsere Kritiker sehen. Die, die böse zu uns sind. Die uns irgendwas Böses tun wollen. Die, die irgendwie verdorben sind und so. Ja, dann werden wir nur darüber reden, wie schlecht alle Menschen sind. Aber das hilft den anderen nicht weiter. Sondern dass wir in dem anderen manchmal auch das Potenzielle sehen. Das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Dass wir den Menschen aus der Sicht Gottes sehen. So wie Jesus liebevoll den bösesten Menschen begegnen konnte. Das ist das, weil das Herz voll ist davon. Und er sagt ja noch relativ radikal zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Also ich weiß nicht, ich würde sowas in der Predigt ja nie gebrauchen, so etwas, aber Jesus tut das hier. Er sagt den Leuten ganz deutlich, und wir verstehen das ja erst in der vollkommenen Weise, wenn wir jetzt einmal ein bisschen darüber nachdenken, was das eben mit den Schlangen überhaupt auf sich hat. Denn die Schlange ist ja ein Zeichen für den Teufel, nicht? Im Alten Testament sehen wir ja die Schlange, der Teufel benutzt die Schlange, um Eva zu verführen. Oder dann wird manchmal im Neuen Testament gesagt, du alte Schlange, oder nicht? Also das ist der Teufel damit gemeint. Natürlich ist das nicht die Schlange an sich. Also wenn ihr draußen irgendwo da eine Blindschleiche seht, die ja biologisch sowieso keine Schlange ist, aber die so wie aussieht wie eine Schlange, dann müsst ihr keine Angst zu haben, dass der Teufel daran ist, sondern der Teufel hat ja dieses Lebewesen nur benutzt, ist ja ganz klar. Also die Schlange ist nicht gleich der Teufel, ist ja auch relativ verständlich, denn wenn ihr da mal in der ersten Buch Mose nachschaut, dann ist das ja eine Schlange, die redet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Schlange getroffen habt, die redet. Ich noch nicht. Und das ist ja das Besondere. Wir merken, es ist nicht irgendeine Schlange, sondern eine, die vom Teufel besessen ist, sozusagen, gebraucht wird zu diesem Zeitpunkt. Naja, ganz kurz, wollen wir einmal doch hineinschauen. Da lesen wir nämlich im Kapitel 3, Vers 7 schon etwas mit der Schlange. Kapitel 3, Vers 7, Matthäus-Evangelium. Da lesen wir nämlich, als nun viele Pharisäer und Sadduzäer sahen, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Also hier ganz deutlich nochmal Schlangenbrut für die Pharisäer. Ganz etwas Ähnliches finden wir auch in Kapitel 23, Vers 33. Das möchte ich nochmal gerade vorlesen, Kapitel 23, Vers 33. Da lesen wir nämlich, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also hier noch einmal. Da wird deutlich darauf hingewiesen, eben Schlange, Teufel, schlecht, böse. Deshalb hier auch Schlangenbrut genannt. Also die schlechte Wurzel bringt eben auch das Schlechte hervor. Es geht letztendlich um das Herz. Hier wird auch gesagt, dass das Herz voll ist. Und natürlich nicht anatomisch die Blutpumpe, die wir im Körper haben, sondern das Herz ist in der Bibel immer gemeint, so das innerlichste Selbstbewusstsein, der innerliche Wille des Menschen, das ist das Herz. Also damit, wo wir empfinden, damit, wo wir denken, damit, wo wir Entscheidungen treffen, das ist in der Bibel das Herz. Und wovon das geprägt ist, davon wird auch unser Mund voll sein. Es ist hier noch gar keine Ermahnung, sondern es ist hier nur eine Diagnose. Diese beiden sind nur Diagnose. Schaut darauf, was ist in eurem Herz. Schaut darauf, was ihr sagt oder auf eure Früchte. Dann werdet ihr auch sehen, was eben eigentlich dahinter steht, wo eure Wurzel ist, zu welchem Baum ihr gehört. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Hier nochmal sozusagen eine Bestätigung von dem, was wir schon vorher gelesen haben. Beim Schatz können wir hier sagen, da ist eben das Ergebnis allen Strebens des Menschen mit gemeint. Also natürlich kein Geldschatz oder ähnliches mehr. Und jetzt die wichtige Aussage Jesu. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichtes von jedem nichts nutzigen Wort, das sie geredet haben. das ist ja nun eine sehr starke Aussage. Das Wort nichtsnutzig, wir haben es ja hier nicht in Aramäisch überliefert, aber in Griechisch überliefert, und das heißt hier aergos. Aergos, ergos heißt Tat, beziehungsweise ergon heißt eigentlich Tat, und aergos hier als Beschreibung dieser dieses nichtsnutzigen Wortes, also als Adjektiv dafür benutzt, bedeutet sozusagen ohne Tat. Also jemand, der nichts hervorbringt oder zumindest nichts Gutes hervorbringt. Manche Worte, die wir einfach aussprechen, die sind sinnlos. Die verhallen irgendwo im Nichts und es bleibt nichts mehr davon übrig. Ich meine, rein physikalisch ist es ja so, dass durchaus, wenn die Stimme wird ja immer noch weitergetragen, zumindest sie wird immer leiser und leiser, aber der bleibt immer noch etwas davon erhalten. Bei Gott bleibt es sowieso erhalten. Also da werden wir das dann irgendwann mal anhören können. Aber es ist nichtsnutzig sein. Es hat keinen Nutzen. Es bringt niemanden voran. Es bringt uns nichts und auch niemanden anders. Und über diese Worte werden wir Rechenschaft abgeben. Das wurde im Griechenland, auch in Israel gebraucht, um einen unfruchtbaren Baum, ein Brachfeld oder ein Sabbat ohne Arbeit zu bezeichnen. Also hier geht es darum, wenn wir sprechen, ohne über unsere Worte nachzudenken. Wenn es geht nicht darum, dass wir eine sorgfältig vorbereitete Rede treffen, so wie ein Politiker, nicht? Also wenn die jetzt eine Rede ablesen, dann ist da kein unnützes Wort, das alles genau überlegt. Aber das ist nicht das, was aus ihrem Herzen herauskommt. Das kommt, wenn dann ein Journalist plötzlich mal eine unerwartete Frage stellt. Und dann kommt das heraus, was sie eigentlich wirklich denken. Sonst lügen sie uns ja alles vor. Sie sagen, der mündige Wähler, nicht, wie der alles entscheidet. Und wenn du dann siehst, was auf den Plakaten vor irgendeiner Wahl steht, dann musst du denken, die halten die alle für blöd. Nicht? Da steht, mit uns in die Zukunft. Oder wählen sie, was weiß ich, die Farbe der Zukunft. Oder irgendwie so etwas. Und dann lächelt einer vom Gesicht. Du weißt gar nicht, was der will überhaupt. Nicht? Und der meint, dadurch wählst du ihn. Also eigentlich, die halten euch alle für blöd. Nur, sie sagen es nicht, weil in den Reden richtig, dann am Stammtisch, da wird das natürlich gesagt. Nicht? Also so, die Wähler, also braucht man sowieso nicht zu erzählen. Die Parteiprogramme liest sowieso niemand, nicht? Und so ist das eben auch, dann wird irgendwelche Slogan gemacht, die sind auch alle austauschbar, die sind auch alle gleich. Die überlegt sich auch kein Politiker, sondern nur ein Werbestratege, weil den Politikern das total egal ist, denn das, was da drin steht, sagt sowieso nichts. Ich meine, ihr müsst euch ein Plakat mal anschauen, es steht nichts darauf eigentlich. Deshalb, man könnte auch Weiße aufhängen und da merkt man, ja, und daran merkt man, dass es eben nicht darum geht, das, was jetzt wohlgesetzt ist, sondern das, was man eigentlich meint, das ist hier auch mitgesagt. Also nicht die Heuchelei, sondern das, was zu Hause meint, wenn gesagt wird. Da, wo mir jemand dann plötzlich unbeherrscht, reizbar, launisch, sarkastisch oder mit allem unzufrieden ist. Da, wo er Schaden anrichtet durch seine Sprache, durch das, was er sagt. Und da sagt Jesus uns hier, erkennt euer Herz, macht euch nichts vor. Versucht nicht nach außen eine perfekte Sprache, perfekte Worte zu setzen. Das ist ja gut, wenn ihr das tut, damit ihr nicht alle ärgert damit. Aber das ist, eigentlich ist da das Problem nicht bewältigt. Ne? Also, wenn ihr jetzt irgendwelche Probleme gesundheitlicher Art habt, meinetwegen, was könnte ich hier von der Krankheit könnt ihr jetzt haben, dann sind so kosmetische Übungen helfen nicht dabei. Meinetwegen, ihr habt Hautkrebs, nicht? Da seht ihr lauter schwarze Stellen, sagt ihr, ach, da mache ich ein bisschen Make-up drauf, nicht? Schon alles in Ordnung. Ja, das hilft ja nicht. Da sagt uns die Bibel, du musst hier deine Diagnose erstmal annehmen und dann musst du auch eine adäquate Behandlung durchziehen dabei. Und die adäquate Behandlung heißt, dein Herz muss behandelt werden dafür. Also wir müssen ehrlich sein zu unserem Herz. Wir müssen da eine Diagnose an uns herankommen lassen und nicht einfach sagen, so bin ich halt. So bin ich halt geboren, ich bin halt je zornig und das ist einfach so. Jesus muss damit leben. Das steht in der Bibel nirgends. Sondern da steht eben, du musst damit leben, dass du dafür verurteilt werden wirst. Vor dem Gericht Gottes. Damit müssen wir leben. Und das heißt, lass dich lieber verändern von dem, was du sprichst. Ein nutzloses Wort ist nicht neutral, sondern ist letztlich heillos. Psalm 14, Vers 1 oder Richter 19, Vers 23. Es ist das Verhalten eines Toren, der sich hinreißen lässt und was sogar gehen kann, wie wir hier lesen, bis zur Lästerung des Heiligen Geistes. Unüberlegt, einfach so dahin geplappert. Eine ungeheure Verantwortung, vor der wir stehen. Und nun sagen vielleicht einige zu Recht, wenn wir einmal anschauen, Johannes 5, Vers 24, was steht denn da? Johannes 5, Vers 24, da finden wir nämlich etwas im Zusammenhang mit dem Gericht. Und einigen ist das vielleicht schon in Erinnerung gekommen. Denn da steht, dass wir gar nicht ins Gericht kommen. Was ist denn das? Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wie stimmt denn das? Da steht, wir kommen gar nicht ins Gericht hinein. Also können wir fröhlich drauf losplappern, es kommt gar nicht mehr auf unsere Worte drauf an. Halt. So einfach ist es nicht. Denn in der Bibel gibt es verschiedene Arten von Gerichten. Es gibt das Gericht, in dem die Heiden verurteilt werden. Der große weiße Thron, den wir in der Offenbarung lesen. Wir lesen sogar in diesem Zusammenhang, dass bei diesem großen Gericht wir als Christen mit als Richter auftreten werden. Offenbarung 3, Vers 21 oder 1. Korinther 6, Abvers 2. Allerdings lesen wir auch, und da möchte ich jetzt nur zwei Stellen stellvertretend vorlesen für andere, die uns deutlich vor Augen schreiben, wir werden in ein Preisgericht hineinkommen. Also wir werden auch Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir tun und was wir sagen, auch als Christen. Und wir kommen auch nicht ungeschoren davon. Nur in diesem Gericht geht es dann nicht darum, ob wir errettet werden oder nicht. Gerettet werden werden wir schon, aber es kommt darauf an, wie. Also gerettet werden wir nicht dadurch, dass wir viele Worte sagen. Gerettet werden wir durch die Gnade, durch die Vergebung Jesu. Da lesen wir im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10 und folgende. 1. Korinther 3, Vers 10, folgende. Da lesen wir. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Und jetzt geht es ein ganzes Stückchen weiter. Und dann lesen wir in Vers 13. So wird nun das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeglichen Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selber wird aber gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Das ist ja an Christen gerichtet. Hier finden wir deutlich den Hinweis, wir werden vor Gott Verantwortung ablegen müssen für unsere Worte und Taten. Und danach wird gerichtet, welchen Lohn wir im Himmel bekommen. Wie der im Einzelnen aussieht, ob wir dann etwas näher bei Jesus sitzen oder etwas weiter entfernt, das wird uns im Detail nicht gesagt. Aber wir finden auch andere Verse im Neuen Testament, die uns immer wieder vor Augen führen, so auch 2. Korinther 5, Vers 10, sagt uns etwas ganz Ähnliches, wo drin steht, wir als Christen kommen ins Gericht, aber ins Preisgericht. Hier wird ja deutlich gesagt, es geht nicht darum, dass wir verloren gehen, aber wir stehen ganz nackt möglicherweise vor Jesus, weil all das, worauf wir Wert gelegt haben, all das, was wir gesagt haben, das wird vergehen in der Nähe Jesu, wenn wir einmal zu ihm kommen. Das kann beispielsweise sein, dass zu viele reden. Der Redemüll, der die Atmosphäre verseucht. Wir sind ja in einer Zeit, in der endlos geredet wird. Also immer. Irgendjemand hat immer etwas zu quatschen und zu sagen. Ihr müsst euch nur die Talkshows anschauen. Also wenn ihr einen ganzen Nachmittag einmal Talkshows geschaut habt, dann wisst ihr nicht mehr, in was für einer Welt wir leben. Dann denkt ihr, wir leben in einer Welt von Verrückten, nicht? Erstmal sind da nur irgendwelche Ausnahmeerscheinungen von Leuten, die, was weiß ich, verliebt sind in ihren Kühlschrank oder Leute, die Bierdeckel sammeln und ihre ganze Wohnung damit ausstaffiert haben oder andere, die nur mit dem Kopf im Sand schlafen oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist alles, du hast den Eindruck, es sind nur Verrückte in Deutschland, die dort leben, die da interviewt werden. Und auch, es wird solch ein Unsinn gelabert dort dabei. Und viele Leute können es gar nicht mehr ruhig haben. Blaise Pascal, obwohl er schon ohne Radio aufgewachsen ist, weil es das noch nicht gab zu dem Zeitpunkt, der hat schon gesagt, die Menschen können nicht alleine mit sich selbst sein, weil sie dann merken, wie leer und wie hohl sie eigentlich sind. Deshalb müssen sie immer reden, Gemeinschaft haben. Und so ist es ja auch. Immer muss ein Radio laufen, immer muss irgendwie Musik laufen, immer muss das Fernsehgerät anschauen sein. Meine Schwiegereltern sind nicht, glaube ich, bei denen ist es so. Immer läuft da irgendwo das Fernsehgerät. Beim Essen, beim Unterhalten, immer muss das irgendwie laufen. Schlimm, nicht? Finde ich jedenfalls. Aber das ist dieser Redemüll, der kommt. Da sollten wir vielleicht ein bisschen an die Mönche denken. Die Mönche hatten das gehabt. Da gab es eben so, da gab es einen Raum, normalerweise im Kloster, in dem durfte während einer Stunde am Tag geredet werden. Sonst war Schweigegebot. Denn man wollte sich darauf ausrichten, dass man mit Gott spricht, nicht mit den Menschen untereinander. Da wird viel Überflüssiges geredet. Und auch beim Essen war es so gewesen, wir können das ja mal an der Bibelschule heute machen, wäre die Idee, dann ist es so, einer wird dann herabgesondert, der liest aus den Ordensregeln oder aus der Bibel vor und die anderen schweigen alle und essen dann und löffeln ihre Sache, nicht? Wo man sagt, besser kein unnützes Wort sagen und auf das Wort Gottes hören, als mit unnützen Worten sich selbst und anderen Schaden zu fügen und dann noch Gericht auf Vorsicht zu haben. Was ist noch schlecht? Wir reden manchmal zu, wo geredet werden soll. In der Ehe sind wir still, wo geredet werden sollte. Wie wir ja lesen, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Da sollten wir manchmal kommen und sagen, entschuldige, es tut mir leid. Wir tun das nicht. Das ist auch Sünde. Sünde ist nicht nur, was wir sagen, sondern auch eine Unterlassungssünde, was wir nicht sagen und sagen sollten. Zu unseren Kindern, die wir möglicherweise ermahnen sollten, im Geschäft, wo wir ein klares Wort sagen sollten, mit unlauteren Praktiken, in der Politik. Wo sind die Christen, die öffentlich tatsächlich Stellung beziehen mit ihren Worten, so dass es auch hörbar ist gegen Abtreibung und so etwas? Ja, wir haben uns auch schon daran gewöhnt. Realisieren wir noch, ich glaube in der Zwischenzeit sind in Deutschland mehr Kinder durch Abtreibung gestorben als Soldaten, deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Nicht? Bemerken wir das überhaupt noch? Jedes Jahr etwa 200.000 Massenmord nur in Deutschland. Etwa. Ja, realisieren wir das dabei? Sagen wir da etwas? Üble Nachrede, das gibt es auch bei Christen manchmal. Nicht? Also so, weißt du, was der für ein Problem hat? Und natürlich, ich sage dir das nur als Gebetsanliegen, nicht? Aber darfst du auch nicht weiter sagen und so, aber und mit der Zeit weiß es jeder, nicht? Vielleicht nur die betreffende Person gerade nicht, wie schlimm es ihr geht und was sie für Probleme hat. Aber so üble Nachrede gibt es häufig. Das ist Sünde, vor die werden wir einmal Verantwortung ablegen müssen. Lüge, Halbwahrheiten, so halbe Lügen, wo wir den anderen in der Lage lassen, dass er vielleicht annimmt, dass er so reagiert, wie wir das gerne wollen. Nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht fällt mir ein gutes ein. Ja, meinetwegen, hast du mein Geld genommen? Nein, habe ich nicht genommen. Aber jemand anders hat das Portemonnaie genommen und mir in die Hand gegeben. Also habe ich es in der Tasche. Aber ich habe es nicht genommen. Jemand anders hat es mir gegeben. Nicht? Ja, ich meine, ich habe die Wahrheit gesagt, oder? Ist so die Wahrheit, ich habe es nicht genommen. Nicht? So. Und so gibt es manchmal auch Christen, naja, die so ein bisschen haarscharf so, nicht, an der Wahrheit heranschrappen. Aber da müssen wir sagen, dem Geist entsprechend ist das eine Lüge. Auch wenn es offensichtlich nicht hundertprozentig falsch gewesen war. Unzufriedenheit, Meckern, streitsüchtig zu sein, Menschenzeu zu haben, Sarkasmus oder immer nur auf lustig zu sein, jemanden anders zu verführen, nur von sich oder über sich selbst zu reden, nur eigene Gedanken loswerden zu wollen. Das sind alles Dinge, die negativ sind. Und positiv soll das sein, wie wir immer wieder von Paulus aufgefordert werden, das, was wohllautend ist, das, was auferbauend ist, das, was uns weiterbringt, dem sollen wir nachstreben und danach sollen wir leben. Und wir wollen uns, auch wenn nur in Kürze, noch mit einem dritten Bibeltext beschäftigen. Den könnt ihr auch sonst noch zu Ende später anschauen. Das ist in Kapitel 15, die Verse 10 bis 20. Kapitel 15, Verse 10 bis 20. Ich lese die einmal ganz durch und sage dann ein paar zusammen, also ein paar gesammelte Gedanken dazu. Kapitel 15, Verse 10 bis 20. Da lesen wir. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, hört zu und begreift's. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Da traten seine Jünger zu ihm und fragten, weißt du auch, was die Pharisäer an dem Wort Anstoß nehmen, als sie das hörten? Ich meine hier vielleicht noch mal ganz kurz dabei, damit wir das verstehen. Hier geht es ja um eine Gegenüberstellung. Die Pharisäer ärgern sich daran und wir stellen uns die Frage, warum? Weil sie eben einen heuchlerischen Glauben haben letztendlich, weil sie in ihren Reinheitsgeboten und Gesetzen nicht so sehr darauf achten, wie das Herz rein ist, sondern dass es äußerlich rein ist. Deshalb sagen sie auch, sagt Jesus hier auch, was zu dem Mund hineingeht, das ist eben die Auffassung der Pharisäer. Wenn du eine falsche Speise nimmst, wenn du jetzt von irgendeinem Teller gegessen hast, wo auch mal was Unreines drauf war, dann bist du innerlich verunreinigt. Das ist die Auffassung der Pharisäer. Und deshalb sagt Jesus, nein, nein, das ist nicht das, was dich unrein macht, sondern das, was aus deinem Herzen hervorsprudelt. Wir haben ja gerade gesehen, aus dem Herzen kommen hervor all diese bösen Worte, da sprudeln diese ganzen Quellen heraus. Das ist das, was uns verunreinigt. Und andere auch verunreinigt, wenn wir ihnen das sagen. Aber hier sagt er nicht das, was wir essen. In dem Hotel, ich hatte es gestern erwähnt, in Basel, in dem ich gearbeitet hatte, da waren dann auch orthodoxe Juden gewesen. Und bei denen war es dann so, die haben am Frühstück nicht von den Tellern des Hotels essen wollen. Die waren geschrubbt und sauber gemacht, da war nichts zu sehen an den Tellern. Fünf-Sterne-Hotel, vornehm, alles gut. Die wollten lieber von Plastiktellern essen, Einweggeschirr, weil da waren sie sicher, da hat nie jemand einmal möglicherweise Fleisch und Milch zusammen davon gegessen oder nacheinander. So haben ja alle orthodoxen Juden zwei verschiedene Geschirrschränke auch. In dem einen sind nur Geschirr, wo man etwas Milchiges isst, im anderen nur, wo man etwas Fleischiges isst. Weil das darf nie miteinander vermischt werden. Man kann die Sachen höchstens reinigen, indem man sie kaputt macht, das Geschirr dann, aber man kann es nie mehr gebrauchen danach. Und so wurde hier ganz stark darauf geachtet, wenn ihr so israelische Sachen habt, also dann steht da auch immer drauf, vom Oberrabbiner so und so geprüft, das ist koscher, das darf man essen, sonst verunreinigst du dich. Und das ist die Auffassung der Pharisäer, bis heute noch. Also was du jetzt aufnimmst, das verunreinigt dich. Es gibt ja auch andere Gesetzlichkeiten, wo wir vielleicht nicht darauf achten, was du jetzt isst, aber möglicherweise, ja, wenn du jetzt nicht einen langen Zopf hast als Frau oder wenn du nicht einen langen Rock hast, nicht, dann verunreinigst du dich, Äußerlichkeiten. Dabei müssen wir sagen, die können eine Rolle spielen, aber entscheidend ist das, was im Herzen ist. Und so auch hier bei den Speisegeboten. Jesus sagt da nicht, was du isst, die unreine Speise, sondern das, was du sprichst, das zeigt, dass du verunreinigt bist und das macht dich unrein. Vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel dabei, damit wir verstehen, wie Pharisäer gedacht haben. Also, nehmen wir einmal an, du gehst heute hier spazieren, du machst das hoffentlich nicht, nicht? Aber du gehst hier spazieren irgendwo auf dem Gelände und dann spuckst du irgendwo in die Ecke, nicht? Weil du gerade was loswerden willst, dann ist das klar, das ist unrein. Würdest du ja vielleicht auch sagen, nicht? Also Spucke ist erstmal unrein. Jetzt kommt aber hier ein Jude, der uns besucht, ein Jude kommt auch dabei und macht, spuckt er auch hin, das ist rein. Das ist rein, was er da hinspuckt. Ja, ich frage mich, warum? Denn das ist doch auch schmutzig. Ich muss auch wegwischen oder so. Ja, das ist aber rein, weil der Jude ist rein und deshalb alles, was aus ihm herauskommt, ist auch rein. Das ist tatsächlich jüdische Auffassung zur damaligen Zeit. Oder du machst da irgendwo dein Geschäft, nicht? Irgendwo in die Ecke und so etwas. Dann dein Geschäft ist unrein, das vom Juden ist rein. Es stinkt genauso, sieht genauso aus, das eine ist rein, das andere ist unrein. Da müssen wir verstehen, das war jüdische Logik. Und da sagt Jesus, nein, nein, also das gilt so nicht. Sondern entscheidend ist dein Herz und nicht, was du nach außen hin tust. Also das müssen wir vom Hintergrund dabei eben haben. Dann Vers 12, da traten seine Jünger zu ihm und fragten ihn, weißt du auch, dass die Pharisäer Anstoß nehmen? Natürlich, die ärgern sich daran, denn das steht denen ganz stark entgegen. Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein Vater, himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, werden ausgerissen. Oh, das ist ja jetzt etwas. Pflanzen werden ausgerissen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat. Das bedeutet ja, eben diejenigen hier, die eben unrein sind, die werden ausgerissen. Das ist das Unkraut, was einmal von Gott, wir kennen ja Gleichnis von dem Ausgesäten, nicht? Und dann ist da das Unkraut, was da wächst und das wird ausgerissen. Das heißt, hier merken wir, wenn das Herz schlecht ist, da wo die Menschen geprägt sind, von der Gottferne, das wird ausgerissen werden. Und jetzt wirft er den Pharisäern vor und sagt, ihr seid hier nicht eine Pflanze Gottes, ihr seid nicht der Weinstock, für den ihr euch haltet, oder der Feigenbaum, sondern ihr seid Unkraut und das wird von Gott ausgerissen werden. Das ist das, was hier hintersteht, weil es nicht von Gott gepflanzt ist. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder einen anderen führt, so fallen beide oder so fallen sie in die Grube. Eben hier sehen wir ganz deutlich, da den Hintergrund, die Pharisäer hatten für sich in Anspruch genommen zur Zeit Jesu, hatten das auch gesagt, dass sie das Licht seien für ihr Volk. Zur Orientierung in der Dunkelheit, der Verfolgung und der Besetzung durch die Römer. Und hier sagt Jesus, ihr seid genau das Gegenteil. Deshalb sagt er dann ja auch, ihr, wenn ihr Christen seid, sehen wir in der direkt im Anschluss an die Seligpreisung, ja, ihr seid das Licht der Welt. Oder von Jesus sagen wir, er ist das Licht, das kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht. Dieses Bild sehen wir also sehr häufig. Und hier wird gesagt, die Pharisäer, die meinen nach, dadurch durch äußerliches Einhalten von Gesetzen gerecht zu werden, die sind eigentlich in der Finsternis. Und die können einem anderen auch nicht helfen. Die können einem anderen nicht weiterbringen, sondern die sind letztendlich blind und können andere natürlich auch nicht dahin führen, was sie selbst nicht wissen. Wie wollt ihr jemanden über den Glauben sagen? Wie wollt ihr jemanden ermutigen, richtig zu sprechen, wenn ihr selbst nie gelernt habt? Das ist ja auch dahinter. Wie wollt ihr eure Kinder dazu erziehen, dass sie sich anständig benehmen mit ihrer Sprache? Dass sie so sprechen, keine schlechten Worte gebrauchen, wenn ihr es selbst tut? Also, neulich war da eine Sache, ich fand das ja eigentlich gut, nicht? Normalerweise tue ich das hier nicht und es ist mir auch ja peinlich dabei, aber trotzdem sage ich es, dann, weil ich gut fand, wie meine Tochter darauf reagiert hat. Und zwar, wir waren mit dem Auto unterwegs und in Frankreich habe ich ja gesagt, und plötzlich, wir standen auf der Straße, hinter uns, dann hupten die Autos vor uns und ich habe Panik da bekommen, nicht? Auto funktioniert nicht, läuft nicht vorwärts und nicht zurück und hier in Frankreich, und was mache ich denn da nur? Und dann, ehe ich mich versehen habe, habe ich Scheiße gesagt. Und das tue ich normalerweise nie, also eigentlich wirklich nicht. Meine Tochter hat das noch nie von mir gehört. Und dann war sie erstmal ja ruhig, sie hat ja gebetet, habe ich auch gestern gesagt. Und dann, als wir zu Hause angekommen waren, wo wir hin wollten, hat sie gesagt, Papa, weißt du, was du gesagt hast? Und dann hat sie mir das gesagt und dann habe ich auch gesagt, ja, entschuldige bitte, das war wirklich nicht gut und so. Aber da habe ich gemerkt, sie ist sensibel dafür und das sollte eigentlich auch so sein. Das sollte nicht Selbstverständliches sein, mit dem wir umgehen. Irgendwelche negativen, schlechten, herunterdrückenden Worte. Nun. Also, die blinden Blindenführer, beide fallen in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, deute uns dies Gleichnis. Also sie verstehen noch nicht ganz genau, worum es geht. Und Jesus sagt dann, und Jesus sprach zu ihnen, seid ihr denn noch immer unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, in den Bauch und dann in die Grube ausgeleert wird? Also ihr sagt da ganz pauschal, biologisch, überlegt euch doch mal. Da habt ihr jetzt unreine Nahrung, da habt ihr meinetwegen jetzt Fleisch mit Milch zusammengegessen, ja, was passiert da schlimmstenfalls mit? Das kommt doch alles in der Toilette wieder raus. Das ist die Grube hier mit gemeint. Das bleibt ja nicht in euch drin, wie soll euch das verunreinigen? Das wird hier verdaut, ganz klar, biologisch, und das kommt auch wieder raus. So antwortet Jesus hierbei. Das ist doch unlogisch, dass euch das verunreinigt. Aber eben, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Hier sehen wir auch noch einen interessanten Ausdruck dafür. Es ist nicht nur eine Sünde, wenn wir schlecht sprechen, sondern es verunreinigt uns selbst auch. Und vielleicht merken wir das manchmal in den Gedanken, die sich dann darum drehen, wo wir innerlich verunreinigt werden durch die schlechten Worte, die wir aussprechen. Wir verunreinigen andere, weil wir denen diese Worte ins Ohr pflanzen oder weil sie verletzen oder fertig machen dadurch. Also es hat Auswirkungen für uns und für andere. Wir werden dadurch echt unrein. Da können wir ja sagen, selig sind, die reines Herzen sind. Haben wir das nicht gelesen? Matthäus 5, Vers 8, wenig vorher. Aha, hier geht es wieder ums Herz. Wir merken, es dreht sich in der Predigt Jesu auch immer wieder um dieselben Sachen. Unser Herz soll rein sein. lauter sein, ohne schlechte Motive, sonst verunreinigt es uns und andere. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, denn all diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das macht den Menschen nicht unrein. Wir können jetzt froh sein, dass keine Jungschaler hier sind. Ich würde noch heute Mittag sagen, also wir brauchen keine Hände mehr zu waschen. Wir können einfach so hier den Dreck da zum Essen kommen. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Sondern damit ist gemeint, nicht die äußerliche Schmutz, sondern der innere. Denn der bleibt haften. Den äußeren kann man wegwaschen. Aber die Juden hatten ja auch Waschregeln. Also erstmal bis zu den Armen hier hoch waschen, eben bestimmte Waschen, bevor man essen konnte, bevor man in die Synagoge gegangen ist. Und wenn du kein Wasser gehabt hast, konntest du auch mit Sand das ersatzweise machen. Alles in den 5 Büchern Mose geregelt. Und da wird gesagt, aber das reinigt dich ja nicht. Das ist ja nur ein Symbol für eine innere Reinigung. Dadurch wird deine Sünde ja nicht abgewaschen. Wie ja manche meinen, wenn sie getauft werden, dass dadurch die Sünde weggeht. Das ist natürlich Quatsch. Du kannst nicht so oft tauchen, wie du willst. Du kannst hier in die Bäger gehen, kannst dich jeden Tag 10-mal untertauchen. Dadurch wird deine Sünde nicht weggenommen. Sondern es ist umgekehrt. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass deine Sünde weggenommen worden ist durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes. Durch Waschen wird die Sünde nicht weggenommen. Denn die Sünde ist ja nicht draußen auf der Haut, die ist innen drin. Und da können wir auch keine Blutwäsche machen. Das ist ja auch nicht im Blut, sondern das ist in unserer Seele, unserem Herzen drin. Und dann finden wir hier, Jesus zählt auf, was aus unserem bösen Herzen herauskommt. Die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnis, Lästerung. Im Lukas-Evangelium, der Parallelstelle, finden wir sogar noch mehr aufgezählt. Hier sind 7 aufgezählt. Im Lukas finden wir 11 aufgezählt. Die meisten dieser Dinge aus den 10 Geboten. Das ist das, was in uns wohnt und dann plötzlich mal herausbricht. Und da müssen wir diese Diagnose annehmen und müssen Jesus darum bitten, dass er uns innerlich und äußerlich reinigt. Sozusagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Kein Hochmut, ich werde das schon selbst verschaffen, sondern, dass wir deutlich sehen, nur Jesus kann uns dabei helfen, kann uns innerlich reinigen, unser Herz neu machen, unser Herz soll erfüllt werden. Und dazu können wir was beitragen, indem wir in der Bibel lesen, indem wir erstmal prüfen, ehe wir ein Wort sagen. Wenn wir dazu neigen, aus uns heraus zu explodieren, zu sagen, erstmal ruhig zu sein, erstmal bewusst nicht zu sagen, auch wenn es mir noch so auf der Zunge liegt. Oder, dass wir eben dann auch erstmal prüfen, ist es wohllautend, ist es erbaulich für den anderen, bringt es dem anderen etwas oder ist es eher nur niederdrückend, depressiv machend und so weiter, dann schweigen wir besser dabei und bewältigen es mit Jesus Christus. Also, dass wir so etwas prüfen, da können wir mit dabei zu beitragen und indem wir uns prägen lassen. Ich habe es ja gestern schon erzählt, habe das heute Morgen wieder gemacht. So habe ich so eine Kassette jetzt bei einer Autofahrt heute Morgen zur Bibelschule gehört. Da ging es dann eben so schöne Lieder, nicht? Und da ging es dann gerade über den Tod und die Auferstehung Jesu und sehr schön, gleich eingestimmt. Da sind meine Gedanken dann darauf konzentriert, wenn ich herkomme. Und ich denke, so können wir auch etwas dazu beitragen, dass es so geht. Und zum Abschluss möchte ich dann einen Vers aus dem Psalm vorlesen, der diese Bitte in schöner Weise, meine ich, ausdrückt und uns da eine Hilfe sein kann. Psalm 19, Vers 15, den letzten Vers in dem Psalm, da steht nämlich, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Denn bei uns geht es ja darum, dass wir uns Gott ausliefern, dass wir uns nicht unter einen erhöhten Druck setzen und jetzt selbst versuchen rumzudoktern. Wie gesagt, es hilft nichts, andere Früchte an den Baum zu hängen, sondern die Wurzel muss verändert werden. Wir müssen uns von Gottes Denken und von Gottes Werten prägen lassen, sonst hilft das andere nichts. Und dann denkt daran, redet mehr, denn der Heilige Geist führt uns. Und redet weniger, denn ihr seid für jedes Wort verantwortlich, was ihr sprecht. Lasst uns zum Abschluss miteinander beten und dazu aufstehen.